was kann man machen, damit diese Frauen einen sicheren Ort haben? Und das war so ein Impuls auch, wir schaffen diesen Ort.
Und sie haben ihn geschaffen. Die Villa Courage, das erste Frauenhaus für Migrantinnen, wird 1992 eingeweiht. In einem Freiburger Flüchtlingswohnheim waren Fälle sexueller Übergriffe auf Bewohnerinnen durch den Hausmeister bekannt geworden. Ihr unsicherer Aufenthaltsstatus hielt die Frauen davon ab, den Mann zu verklagen. Aus zunächst vorsichtigen Ideen, einen Schutzraum für Flüchtlingsfrauen zu schaffen, wird plötzlich eine Riesensache. Katharina Gruber und Susi Sejedi erinnern sich an die Anfänge des Projekts, das bis 2002 bestand.
Dann gab es dieses Haus in einem Dorf am Kaiserstuhl, ein großes, altes Haus, und das stand zum Verkauf. Und dann wurde da diskutiert, machen wir das richtig groß, und es ging um 1 Million Mark damals.
Also wahnsinnig viel Geld. Also es war eigentlich eine verrückte Idee.
Total.
Genau.
Riesengroß. Also viel Geld, viel Arbeit, weil das war klar, wir müssen das Geld besorgen, und wir, wer immer wir, alle Frauen, die irgendwie in Freiburg bereit waren, damit zu arbeiten, konnten da mitmachen. Und dann haben wir uns entschieden, das zu machen. Mit dem Know-how von den Frauen, die eben auch wussten, wie man Finanzen anwirbt. Ganz viele haben ihr Erbe reingegeben zu 0% Zinsen. Dadurch hatten wir günstige Kredite, und dann gab es Stiftungsgelder und viel Spenden und eben Muskelspenden.
Also das hat wahnsinnige Ressourcen gefressen, dieses Projekt, in verschiedener Art und Weise. Wie habt ihr das? Also ich meine, ich finde es heute tatsächlich unvorstellbar, diese Ressourcen zu mobilisieren in so kurzer Zeit. Wie habt ihr das geschafft?
Wie haben wir das geschafft? Also Gesine war jemand, die hatte jedenfalls Ahnung, wie man an solche Gelder kommt, was es alles für Vereine gibt, die, ich weiß nicht, Weltgebetstag der Frauen, irgendwelche Steuervereine, die ihre Steuern nicht gezahlt haben und die dann gesammelt haben. Und also es gab so ganz viele verschiedene Ecken, die ich überhaupt nicht kannte. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Das war mir völlig fremd. Und Gesine hatte einfach Ahnung gehabt von. Auch die Sigi. Mhm.
Genau, und die Sigi war da auch super fit. Und es war einfach klar, wir hatten diese unglaubliche Power, weil wir wussten, warum. Das war die Zeit, wo es ganz stark mit Frauenhandel, Frauen, die irgendwie katalogmäßig aus dem Trikont oder Polen oder sonst wie rüberkamen und dann mit diesen Männern waren und gemerkt haben, sie müssen weg, und es gab keinen Ort. Und es Das war einfach in der Kombination, war so klar, das braucht's und wir machen das.
Also es gab, muss auch viel Vertrauen in die Gruppe gegeben haben, oder? Also wenn ich mein Erbe einfach mal so in erstmal so ein verrücktes Projekt stecke, dann muss ich euch auch vertrauen.
Es war eine Zeit, die sowas auch ermöglicht hat. Also heute wird man sagen, ich weiß ja, da gibt dieses Fundraising oder dieses Crowdfunding oder auf einer anderen Ebene. Also hätten wir das damals gehabt, hätten wir es vielleicht auch so gemacht, ja, in der Richtung. Und dass sich viele Leute für etwas begeistern, das gibt es ja heute auch mit anderen Mitteln. Und wir haben es damals so gemacht. Und das war aber die Begeisterung war die gleiche. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es das heute nicht geben könnte, aber dass man so, ja, so wie du es auch gesagt hast, wie konnte man das eigentlich so machen mit so viel Vertrauen? Wir haben da Vertrauen gehabt, und die Frauen, die das Geld reingesteckt haben, das haben einige Frauen gemacht, die hatten Vertrauen, die haben daran geglaubt. Das war auch so eine glaubwürdige, soll ich sagen?
Ja, wozu hast du das Geld nicht, wenn nicht für sowas?
Genau.
Also in der Zeit war das so. Und auch, wozu hast du deine Zeit und deine Kraft, weißt du? Da haben viele 1, 2, 3 Semester ihres Studiums eigentlich reingehängt, dieses Haus umzubauen und das zu ermöglichen.
Genau, ihr habt Fotos mitgebracht, da sieht man ja auch dieses Haus, ihr habt das Haus komplett neu gebaut, fast von innen, sieht so aus. Und man sieht da junge Frauen mit Bauhelmen auf dem Kopf. Ihr habt das alles selbst gebaut damals.
Wir hatten wirklich nur Frauen, außer ein paar Handwerker. Und das war die ganze Freiburger Frauenszene sozusagen, die irgendwie Zeit und Kraft hatte, hat da Muskelenergie reingesteckt.
Und die haben das auch umsonst gemacht. Also die haben nichts verlangt oder irgendwie Geld dafür verlangt, sondern einfach aus Enthusiasmus, das ist ein tolles Projekt, wir unterstützen euch, wir finden das gut, das ist für Frauen. Ja, wir sind selber Frauen und wir möchten auch, dass es anderen gut geht. Wir möchten denen helfen. Also ein ganz einfacher Ansatz und es war so.
Ja. Ihr habt das Haus relativ schnell eröffnet. 1992 ist es, hat es gestartet. Mit 13 Zimmern hattet ihr, um Frauen aufzunehmen. Ich fand das ganz witzig. Eben hast du gesagt, Susi, ja, ich kann das gar nicht aussprechen, wo das war, weil das war ein totales Tabu. Das durfte man niemals sagen.
Das ist heute noch so, dass ich denke, so, es war so, nee, man sagt, gell, das geht ja auch so. Konntest den Namen nicht sagen? Ich habe auch gerade überlegt, kann ich den Namen sagen? Das steht. Jetzt ist es eh egal. Jetzt ist es wurscht. Okay, sage ich es jetzt. In Kenzingen.
Ja, ihr hattet das Büro in der Fabrik in der Habsburger Straße. Und da haben die Frauen sich wahrscheinlich dann auch gemeldet, oder? Wenn sie zu euch wollten. Wie haben die Frauen euch gefunden? Da gab es dann plötzlich dieses Haus. Wie sind die zu euch gekommen?
Es war eigentlich so, dass wir auch über die regulären Frauenhäuser letztendlich Frauen gekriegt haben. Also Freiburger Frauenhaus hat uns dann die schwierigen Fälle, da habe ich eine Russin, ich verstehe sie nicht, ich verstehe sie auch nicht. Ich schicke sie euch mal. Und vorher hieß es, wir brauchen das nicht. Wir brauchen kein zusätzliches Frauenhaus. Und es hat aber dann doch das Frauenhaus gebraucht, was wir da aufgebaut haben.
Was, warum hat es das gebraucht? Also was war das, was in den anderen Frauenhäusern dann nicht funktioniert hat?
Also dass sie keine Ansprechpartner haben, die vielleicht einen gleichen Hintergrund mitbringen, auch sprachlich oder auch kulturell, dass man da ein bisschen mehr Verständnis hat für ihre Probleme und dass man sie ein bisschen besser begleiten kann. Und deswegen war auch die Idee, es sollte eigentlich ein Frauenflüchtlingshaus sein für ausländische Frauen, so wie auch immer, ja. Und das Team, das im Haus arbeiten sollte, wo ich eben auch gearbeitet habe, sollte auch eigentlich so zusammengesetzt sein. Einfach um dem ein bisschen entgegenzukommen und das so ein bisschen aufzubrechen.
Ja, und was ihr ja auch gemacht habt, war diese ganze aufenthaltsrechtliche Geschichte. Das ist ja nochmal viel schwieriger. Ja. Das ist einfach noch dreimal so viel Arbeit, wenn eine Frau dann irgendwie noch um den Aufenthalt kämpfen muss. Und es braucht total viel Know-how und Engagement und Zeug. Das konnten die in den regulären Frauenhäusern gar nicht aufbringen. Also von daher waren die natürlich auch froh, die an die Villa weiterzugeben. Richtig, und ihr hattet euch da eingeschafft, hattet Verbindungen zu guten Anwälten.
Ihr habt euch ja auch als explizit ein politisches Projekt verstanden, nicht nur ausschließlich als ein soziales. Wenn es dann so um Aufenthaltsregelungen und so geht, da überschneiden sich ja auch diese beiden Felder schon sehr. Was gab es da sonst noch? Also wo hat sich dieses Politische quasi in euren Alltag gedrängt hätten?
Also ich denke auf jeden Fall, das, was du angesprochen hast mit dem Aufenthalt, weil die Frauen hatten nicht nur das Problem, dass sie eben mit ihren Männern Probleme hatten, dass sie da weg mussten oder eben, dass sie nicht in der Wohnung bleiben konnten, was damals eben noch nicht anders ging, sondern eben auch den Aufenthalt. Das heißt, die wären abgeschoben worden, die hatten Kinder und da wurde eigentlich nichts mehr gemacht für die. Es war ganz schwierig mit dem Bürgeramt oder diesen ganzen Behörden, Ausländerbehörde, mussten wir uns auseinandersetzen, konnten zum Teil auch Sachen erwirken, wo ich gedacht habe, geht gar nicht. Ja, also sozialpolitisch, ganz sicher. Ja.
Und die wussten natürlich bei den Ämtern, da ist Villa Courage dahinter, die machen viel Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die was blöd machen, das kommt weiter. Das war einfach der zweite Teil praktisch, diese gute Betreuung und diese engagierte und eben politisch das immer wieder zu thematisieren, was bedeutet dieses Aufenthaltsrecht für die Situation von Frauen und Kindern. Das muss geändert werden, es muss ein eheunabhängiges Aufenthaltsrecht geschaffen werden. Ja. Also wir haben auch dann immer thematisiert, eben die Situation dann nochmal von Illegalisierten, wo wir dann teils halt an die Grenze kamen, die selber, was wir ja ursprünglich auch wollten sozusagen, denen auch allen Raum zu ermöglichen. Und da war dann klar, dass der Laden hält das nicht. Das konnten wir vereinzelt mal machen, aber das war dann klar, dann müssen wir da wieder politisch drauf reagieren, weil wir können nicht die ganze Welt retten und hätten wir natürlich gerne.
Hätten wir gerne gemacht. Also es war auch so, um das nochmal zu ergänzen, das zeigt sich auch ein bisschen an unseren verteilten Rollen. Ja, wir hatten ja auch verteilte Teams. Also war das Team im Haus, wo ich involviert war, und da hatten wir genug um die Ohren. Und da gab es das Team sozusagen außerhalb. Wir waren natürlich verbunden. Und es gab eben Öffentlichkeitsarbeit. Also ich bin mit Gesine, wo sind wir? In Langeuggen nach Bonn. Also da, wo noch, die waren noch da, dort bei den Grünen und den Ostgrünen zusammen Vortrag gehalten. Die haben mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Stern komme. Ah, die kann Deutsch. Also sie hat das Außen repräsentiert, ich das Innen. Also wir waren sehr überzeugend, muss ich sagen. Ne? Oder im Stuttgarter Landtag haben wir gesessen und also lauter solche Sachen gemacht, Öffentlichkeit zu schaffen für dieses Thema, für dieses Sensible, weil ich bin ziemlich sicher, wir waren das einzige Frauenflüchtlingshaus in der ganzen BRD.
Also ihr wart ein gemischtes Team und es war auch eine Zeit, in der Rassismus ein großes Thema gewesen ist. Inwiefern hat das eure Arbeit beeinflusst?
Also wir haben auch Workshops bundesweit gegeben mit anderen Frauenprojekten, Gruppen, wo es einfach darum ging, nochmal ein Bewusstsein für die eigenen Bilder, für die eigenen Engen im Kopf zu bekommen, um praktisch überhaupt fähig zu werden, in einem gemischten Team zu arbeiten und um das thematisieren zu können.
Zwei Teams gab es, eins eher, was
und da war, hat, wie dieser, und diese Grundidee von
Frauen mit Migrationshintergrund
ist wie Sexismus.
Bestehen, aber dieses das Wort heißt, Migrationshintergrund gab es noch
die
nicht.
Männer und die sollten auch
Schwierigkeiten,
einfach
mal das zu definieren.
Zuhören.
Es ging schon damit an, dass wir
ja, aber das war nicht so gemeint, um sondern sagen, hallo, hör mal,
dann
wie das ankommt.
Dann sollte ich irgendwie bezeichnet werden.
Das ist mal das Entscheidende, dass wir analog als weiße deutsche Frauen horchen, wie das ankommt und zuhören und erstmal nicht davon ausgehen, dass wir jetzt einfach recht haben,
sondern
dass
aus.
Wir ein Bewusstsein
und da warst dafür kriegen, dass die schwarze
auf der anderen Seite anders ankommt und dass es einen Grund hat. Ja.
Schwarze Deutsche, und im Haus war es so, dass diese Rassismusfrage,
nein, das ist ein politischer Begriff.
Eminent wichtig.
Und dann hieß es,
für mich persönlich,
sowieso noch mal eine ganz andere Erfahrung.
Das klang aber auch nicht so
mit dem Migrationshintergrund.
Natürlich
ich weiß jetzt letzten Endes gar nicht mehr, was wir geschrieben haben.
Es war über
eine
Plage.
Aber fürs Projekt, was natürlich besser verstehst,
arbeite ich jetzt,
weil man da viel mehr drüber gemacht hat, um den auch wieder so stehen lassen zu können. Das war damals schwierig, den so hinzustellen. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, ich konnte es auch benennen und ich konnte es auch nachfühlen. Also ich hatte schon so eine Nähe dazu. Ich musste mir das jetzt nicht erarbeiten in einer theoretischen Auseinandersetzung, sondern ich wusste, was die Frauen wohl erfahren haben müssten oder müssen und was ich erfahren hatte. Das war mir klar, dass es einen Unterschied gibt, wie man mich anschaut und wie man jetzt Katharina anschaut. Ja. Von denen, die hergekommen sind, sind wir die zweite Generation und dass dieses nicht ankommen dürfen, die Identitätsproblematik, die war einfach auch schon da. Für mich war sie einfach persönlicher, würde ich mal sagen, und nicht so theoretisch. Ich fand den Ansatz sehr gut, das so mit aufzunehmen in diese Arbeit und das auch, also den Respekt davor zu haben und auch das zu begreifen, dass es tatsächlich etwas ist. Wenn man jetzt zum Beispiel von interkultureller Kompetenz spricht oder so, das gab es damals als Begriff, glaube ich, noch nicht mal. Und das war es halt, genau, das war gefordert und das war wichtig. Und das war für mich eigentlich vordergründig das Wichtigste im Umgang mit den Frauen.
Wir wollten uns selber, was ja auch richtig und wichtig war, mit einschließen, dass wir Teil an dieser Struktur haben und uns selber kritisch sehen. Und da stehe ich ja heute noch dahinter und das finde ich auch richtig und ich finde es auch wichtig zuzuhören und wahrzunehmen und einfach mal zu merken, okay, das kommt auf der anderen Seite anders an. Aber wir hatten dabei eine gewisse Naivität, die der anderen Seite also auch ein Stück Identität, persönliche, individuelle Identität genommen hat, dass einfach, wenn eine wirklich schräg drauf war und die war aber mit einem Migrationshintergrund, dann hat die nicht eine klare Ansage gekriegt, wie das eine Deutsche gekriegt hätte. Also wir waren zum Beispiel völlig überrascht, dass die Frauen im Haus natürlich untereinander genauso rappelrassistisch sind wie außer und dass die teils viel heftiger drauf waren wie wir. Die klassische Hierarchie, die Roma-Frauen waren ganz unten im Frauenhaus. Ich meine, davon kannst du ein Lied singen.
Auf jeden Fall, ja.
Und die Frauen haben halt nicht, die wollten halt nicht nur ihre Welt verbessern, die wollten sich dann noch die Typen ins Haus holen.
War das ein Schock, also dass die Frauen, die für die ihr alles getan habt, sozusagen dann gar nicht so feministisch und so antirassistisch drauf waren wie ihr?
Da haben wir was lernen müssen.
Also ich glaube, da gab es auch einen Unterschied. Weil wir im Haus haben es nochmal ein bisschen anders gesehen, noch ein bisschen realer, würde ich sagen, weil halt der Hintergrund da war. Also gerade auch Jocelyn, die jetzt leider nicht dabei ist, aber auch einen großen Erfahrungshintergrund hatte als Psychologin, also Philippinen mit philippinischem Hintergrund, die nochmal einen ganz anderen Blickwinkel hatte. Ja, für die Frauen und für die war das so, ja klar, die wollen ein besseres Leben und kriegen es allein nicht natürlich über einen Mann, worüber denn sonst? Das ist doch klar. Und dieser ganze feministische Ansatz und Selbstverteidigung und was wir auch alles angeboten, haben die gar nicht begriffen. So, was soll denn das irgendwie? Wir haben auch sehr schöne Erlebnisse gehabt von Frauen, die dann, die sich bedankt haben. Also es gibt sogar ein, zwei, die sehe ich noch ab und zu im Feingarten. Und die mich dann immer grüßen, die dann das nutzen konnten, so als Ruheraum, geschützten Raum. Genau das wollten wir ja den Frauen bieten. Und die haben das nutzen können, konnten einfach was daraus machen. Die konnten ihr Leben dadurch wirklich ein bisschen verändern. Das war ganz gut. Aber wir hatten eben auch Frauen, die eben durch diese doppelte Problematik, also einerseits auch die Sprache nicht zu können, überhaupt nicht klarzukommen hier im Land, 0,0. Und irgendwann haben wir überlegt, Deutschkurs ist verbindlich. Die Frauen müssen das machen. Und dann sind wir noch weitergegangen im Haus und haben gesagt, wenn die das nicht machen, dann sollen die sich einen anderen Ort suchen. Weil es hat keinen Sinn. Wir hatten schon Ideen, aber auch keine Erfahrung. Und dann haben wir die Strukturen auch gebildet, während wir daran gearbeitet haben. Das ist ja nicht schlecht, aber wenn ich eins aus der Villa-Arbeit gelernt habe, ist nicht ganz so naiv auf so ein großes Projekt zuzugehen, sondern erst vorher wirklich vielleicht auch schematischer zu sein und zu sagen, Moment mal, wir machen das so und so stellen wir ein, so holen wir die Frauen rein, die nehmen wir nicht, auch in der Arbeit, die dürfen mit uns arbeiten, die nicht, es gibt Kriterien, weil das hat sich dann herausgestellt in der Arbeit, dass da haben uns Sachen gefehlt, da haben wir viel nacharbeiten müssen, unglaublich viele Pläne gehabt, also unbezahlte natürlich für alle, ja, das war wirklich, ja, das hat überhaupt nicht aufgehört mit der Arbeit.
Ne? Ja, es war ein Modellprojekt. Damit haben wir bundesweit hausiert, Modellprojekt.
Aber ja. Es gab kein Nachfolgeprojekt, oder? Dieses Modell, gibt es eins, wisst ihr es?
Ob das Nachahmer gefunden hat? Ich denke, dass es in regulären, dass die Frauenhäuser sich auch verändert haben. Und dass die vielleicht Strukturen mit aufgenommen haben, eben dieses interkulturelle Kompetenz. Ja. Und dass dann Frauen mit Migrationshintergrund auch da arbeiten, klar.
Was ist eure schönste Erinnerung an die Zeit?
Einmal, das war eine tolle Sache. Kannst du dich noch erinnern, du warst dabei. Es war diese eine Frau aus Irak und die hat dann Bauchtanz gemacht. Ja. Und sie hatte aber keine voluminösen Sachen hier, hat dann sich ein Tuch um die Hüften gebunden, die war spindeldürr. Und dann hat die getanzt und dann sind alle hinterher, du übrigens auch. Und alle haben versucht, Bauchtanz zu machen im Haus und das war richtig klasse. Das hat so Spaß gemacht. Wir hatten echt richtig Spaß mit den Frauen. Das muss ich sagen. Da waren tolle, tolle Geschichten und unheimlich viel Witz. Also wir haben uns, die Frauen haben sich auch gegenseitig übereinander lustig gemacht, wie sie Deutsch sprechen.
Und was auch toll war, wir haben ja echt immer alle Geburtstage von allen Frauen, waren immer die ganze Crew eingeladen. Wir waren einfach... 15, 16 Frauen. Also es war einfach daher auch ganz, ganz schön. Und diese Energie, was zu machen und auch was anzupacken. Und da war sowas zu verbunden.
Susi Sayedi und Katharina Gruber über die Villa Courage, ein autonomes Frauenflüchtlingshaus in Freiburg, das zwischen 1992 und 2002 bestand. Es bleibt bis heute das einzige seiner Art.